Ja, wir haben in dieser Reihe von Adam bis David uns zuletzt noch Josua kurz angesehen und jetzt noch einen Blick auf David. David wurde von Gott berufen durch den Propheten Samuel und gesalbt. Das ist uns wohl bekannt, die Berufungsgeschichte Davids, 1. Samuel 16. An ihm sehen wir, dass er auch bereit ist, obwohl er weiß, dass er schon gesalbt und berufen ist, Saul zu dienen. Also ein Führer bleibt immer ein Diener. Unser Herr sagte von sich selbst, ich bin unter euch wie der Dienende. Lukas 21. Und dann muss David durch lange Jahre der Nachstellungen gehen, des Leidens. Auch dort sehen wir, dass er sich nicht an Autorität vergreift oder sich gegen Autorität erhebt, die von Gott eingesetzt ist. Saul ist der von Gott gesalbte König und er weigert sich, seine Hand auszustrecken gegen den, den der Herr gesalbt hat. 1. Samuel 24, Vers 7. 1. Samuel 24, Vers 7. Und er sprach zu seinen Männern, der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand gegen ihn auszustrecken, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun, in diesen Jahren der Nachstellungen wurde David qualifiziert, wurde er tüchtig gemacht, für seinen Dienst, es findet sich eine zusammenfassende Charakterisierung seiner Regierung in 2. Samuel 8 im Vers 15. 2. Samuel Kapitel 8, der Vers 15. Da steht, und David regierte über ganz Israel und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Damit eben das geschehe, hat Gott ihn zuerst lange schulen müssen. Und von Fehlern und einem großen Fehltritt, einigen Fehlern, hat auch einige Fehler gemacht, aber ein großer Fehltritt von dem abgesehen, ist das wirklich die Regierung Davids gewesen. Er hat Recht und Gerechtigkeit geübt an seinem Volk. Und nachdem er Gewalt geübt hatte an Uriah und an die Frau Urias, Bathseba, hat er sich vom Propheten zurechtbringen lassen, zurechtweisen, zurechtbringen lassen und er bekennt seine Sünde, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nun wollen wir uns ein Beispiel aus dem Neuen Testament ansehen, der Herr Jesus und die Apostel. Es ist bei unserem Herrn auch so gewesen, dass er zu seinem Dienst, zu seiner Aufgabe berufen wurde und qualifiziert wurde. Schlagen wir dazu auf Hebräer Kapitel 5. Hebräer Kapitel 5, die Verse 4 und 5. Nun hier geht es um eine ganz bestimmte Absicht, denn die Juden, die nicht an Christus glaubten, die haben ihre Angehörigen, die Christen geworden waren, mit dieser Frage herausgefordert. Ihr sagt, Jesus sei hoher Priester, das kann er doch gar nicht sein. Und darum, weil er ja nicht zum Stamm der Leviten gehörte, sondern Jude war, und darum legt er solchen Wert darauf, der Schreiber des Hebräerbriefs zu zeigen, ja, es stimmt, er ist nicht ein Priester nach der Ordnung Aarons, aber er ist berufen zum Priester. Tatsächlich. Denn niemand darf Priesterdienst tun, der nicht berufen ist von Gott. Hebräer 5, Verse 4 und 5.
Und niemand nimmt für sich selbst die Ehre, sondern als von Gott berufen, gleich wie auch Aaron. Also hat auch der Christus nicht sich selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also hier die Legitimation und dann im gleichen Kapitel die Qualifikation. Wie wurde der Herr qualifiziert, ein tüchtiger hoher Priester zu sein, der mitzufühlen vermag mit den Irrungen des Volkes? Nun, bei Aaron war es so, Aaron musste es lernen, mitzufühlen, denn ein Priester musste mitfühlend sein. Er musste lernen, mitzufühlen mit den Sünden seines Volkes, dadurch, dass Gott ihm immer sagte, du musst zuerst für dich opfern. Und so wurde Aaron bewusst, ich sündige auch immer. Und das lehrte ihn, geduldig zu sein und mitzufühlen mit den Juden. Wie wurde unser Herr mitfühlend? Das steht in Hebräer 5, da haben wir eben die Qualifikation im Vers 7. Hebräer 5, der Vers 7. Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tod zu retten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist, obwohl er Sohn war an dem, was er litt. Den Gehorsam lernte oder die Erfahrung des Gehorsams machte. So würde ich hier diesen Aorist umschreiben. Er machte die Erfahrung des Gehorsams. Er musste ja nicht Gehorsam lernen, weil er wie wir von Natur ungehorsam gewesen wäre, aber er machte die Erfahrung des Gehorsams. Im Aorist steht hier, im Griechischen steht hier nicht der Durativ stand Mantanein, sondern der Aorist stand Matein. Und das heißt so viel wie die Erfahrung einer Sache machen. Also durch Leiden. Auch unser Herr ging durch Leiden. Und das ist der Weg. Von Gott berufen und dann qualifiziert. Und dazu gehört Leiden. Ist nicht das einzige Mittel, aber ein auffälliges und ein unerlässliches. Und immer wieder ganz deutlich im Alten und im Neuen Testament dargelegtes Mittel, das Gott verwendet, um die von ihm Berufenen tüchtig zu machen, ihre Berufung auszuleben. Der Herr hat Apostel eingesetzt. Apostel wurden sie durch seine Berufung. Markus Kapitel 3, die Verse 13 und 14. Markus Kapitel 3, die Verse 13 und 14. Und er steigt auf den Berg und ruft herzu, welche er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm, und er bestellte 12, auf dass sie bei ihm seien und auf dass er sie aussende zu predigen. Also hier die Berufung. Er berief sie. Dann wird gesagt, auf dass sie bei ihm seien, das gehört zur Qualifikation. Solche, die im Volk Gottes führen, müssen auch solche sein, die beim Herrn sind, die vor ihm und mit ihm wandeln und leben. Männer des Heiligtums, solche, die viel Zeit mit ihm und in seiner Gegenwart vor ihm verbringen. Das könnte man als Thema für sich einmal entfalten, erarbeiten oder für sich untersuchen. Alle Führer im Volk Gottes waren Beter, alle zusammen. Sie waren viel beim Herrn. Beter, Männer des Heiligtums. Also ihre Legitimation und dann Qualifikation, Schulung durch Sein bei ihm und dann auch Erziehung. Er hat sie dann auch erzogen. Nehmen wir ein Beispiel aus Markus Kapitel 10, das uns noch einmal zeigt, wie alles beginnt mit Legitimation. Das ist die alles entscheidende Frage. Und nachher kommt als nächstes die Qualifikation. Markus Kapitel 10, Vers 37. Ja, lesen wir die Verse 35 bis 37. Markus Kapitel 10, die Verse 35 bis 37. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was irgend wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in seiner Herrlichkeit. Zur Legitimation antwortet Jesus im Vers 40: Das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, welchen es bereitet ist. Also ist die Grundfrage, die Grundwahrheit der Legitimation. Also ihr habt da einen Wunsch, aber darüber bestimmt Gott. Nun, das ist also die wichtigste Wahrheit. Dann fragt er aber auch die Jünger im Vers 37, im Vers 38. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Also euch ist gar nicht bewusst, was damit zusammenhängt. Eine solche Aufgabe zu haben, solche Autorität zu besitzen, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, durch Leiden gehen. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Nun, sie wurden ja zu Aposteln und hatten damit außergewöhnliche Autorität, und darum mussten sie tatsächlich diesen Kelch des Leidens trinken. Durch Leiden gehen, durch Verfolgungen gehen, viele starben als Märtyrer. Also zur Legitimation gehört die Qualifikation. Schauen wir uns Petrus an, wie das bei ihm war. Nun, Petrus gehörte zu diesen Berufenen. Jetzt wollen wir uns die Qualifikation ansehen. Eine erste wird uns in Matthäus Kapitel 16 gezeigt. Eine erste Qualifikation. In Matthäus Kapitel 16, hier wird Petrus, abgesehen davon und darüber hinaus, dass er mit den anderen Zwölfen mit Namen berufen wurde, wird ihm auch gesagt, dass er Autorität bekommen solle. Matthäus 16, Vers 19. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Das ist Autorität. Autorität im Namen des Himmels zu handeln. Und jetzt etwas zu seiner Qualifikation. Die findet sich in seiner Erkenntnis der Person Jesu. Vers 16. Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann kommt die Antwort: Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Also die Gemeinde besteht aus lauter solchen, die den Sohn Gottes erkannt haben, wer er ist, und deshalb zu ihm gekommen sind. Und zur Qualifikation jemandes, der Autorität hat, gehört, dass er den Herrn erkennt. Und den Herrn erkennen, das heißt immer in seiner Erkenntnis wachsen. Wer in der Erkenntnis des Herrn nicht wächst, der ist blind und kurzsichtig geworden und hat die Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen. Und darum dieser Appell eben des Petrus: Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Das ist eine unerlässliche Qualifikation jemandes, dem Gott Autorität gibt. Daran erkennt man geistliche Führer. Nicht, dass sie immer schlauer werden im Herausfinden von Strategien und noch besseren Methoden, sondern dass sie wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Und das merkt man an einer Person, ob sie von Christus erfüllt ist, aus seiner Gegenwart herauskommt und dient und redet und in der Erkenntnis Christi wächst und darum von den Herrlichkeiten Christi zeugen und reden kann. Und dann gehört bei Petrus zu dieser Qualifikation auch, dass der Herr ihn erziehen musste. Petrus war sich bewusst der Berufung, er wusste, er ist berufen. Und um die Verantwortung, aber er war auch ein wenig selbstbewusst. Und das zeigt sich in der Versuchungsgeschichte, wo er dem Herrn, vor dem Herrn beteuert, er werde ihn auf keinen Fall verlassen, auch wenn die anderen ihn verlassen mögen. Matthäus 26, Vers 33. Matthäus 26, Vers 33. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Und darum musste genau Petrus in dieser Sache versagen. Petrus hat den Herrn verleugnet. Die anderen nicht. Petrus hat es getan. Das war vom Herrn geführt. Das hat der Herr so geführt. Lukas 22 macht es deutlich. Simon, Simon, der Satan hat euer Mehrzahl begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, Einzahl, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und daraus müssen wir folgern. Der Satan wollte alle Jünger in der gleichen Weise versuchen und dazu bringen, dass sie den Herrn verleugnen. Der hat es nicht zugelassen. Der Teufel kann ja nur tun, was der Herr ihn tun lässt. Er durfte nur den Petrus in dieser Weise versuchen, denn Petrus musste in dieser Sache versagen. Er musste sich kennenlernen, dass er nicht teurer ist als die anderen, nicht besser als die anderen, nicht werter und würdiger als die anderen, dass er der genau gleiche, ja, größere Versager ist als sie. Und so wird er ganz klein. Er musste klein werden. Wir müssen klein werden. Was heißt das? Wir müssen klein werden. Wir sind klein, aber wir müssen es erkennen. Und so muss Gott uns so erziehen, dass wir es erkennen. Und darum kann der Herr dann sagen, wenn du zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Und genau durch diese demütigende Erfahrung, der Herr führt ihn durch diese demütigende Erfahrung, sorgt aber auch dafür, dass er zurückkehrte. Er betete für ihn, dass sein Glaube nicht aufhörte, dass er nicht verzweifelte und hinging und sich aufhängte, wie Judas. Er betete für ihn und so hörte sein Glaube nicht auf. Er tat Buße, kehrte um, aber dann konnte er seine Brüder stärken. Erst dann. Vorher war er noch zu sehr mit sich beschäftigt und von sich eingenommen. Also Erziehung in der Schule Gottes. Dann Paulus wurde vom Herrn berufen. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Da wird es ausdrücklich gesagt, dass er eine Berufung vom Herrn hat zu seinem besonderen Dienst. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß. Auserwähltes Gefäß. Vom Herrn auserwählt heißt das. Seinem besonderen Dienst. Das ist seine Legitimation. Meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als König und Söhne Israels, denn ich werde ihm zeigen, wie viele sehr für meinen Namen leiden muss. Hier die Qualifikation, leiden. Und die Leiden machten Paulus klein. Klein in seinem eigenen Urteil. Und wir können im Leben des Apostels Paulus ja feststellen, wie er in seinem eigenen Urteil immer weniger wird. Epheserbrief, Kapitel 3. Vers 18. Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 18. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unerforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Was hatte der Herr gesagt am Tag, da er Ananias zu ihm sandte? Dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen vor Israel, Söhne Israels, auch vor die Heiden. Er hat es dann auch getan. Gott musste ihn klein machen. Und er hat das auch erkannt, mir, dem Allergeringsten. Den Allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Jetzt noch 1. Korinther 15, das steht zeitlich vorher. 1. Korinther 15, Vers 9. 1. Korinther 15, Vers 9. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden. Diese Stelle hätte ich zuerst lesen sollen. Also unter den Aposteln der Geringste. Ich bin nicht würdig, Apostel genannt zu werden. Ich habe die Versammlung verfolgt. Dann Epheser 3, unter den Heiligen. Der Geringste auch unter den Heiligen. Der Allergeringste. Und dann im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15. In einer Sache, da bin ich der Größte, sagte er. In einer Sache bin ich unbestritten Chef. Chief of Sinners. Der Größte unter Sündern. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, 1. Timotheus 1, 15. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Ein Führer ist jemand, der von diesem Wissen immer mehr durchdrungen wird. Er kann es fast nicht fassen. Was? Gott hat mich, einen wie mich, gerettet, einen wie mich in den Dienst gestellt. Ich soll dem Volk Gottes dienen. Unbegreiflich. Im 1. Timotheusbrief im Vers 11, also im gleichen Zusammenhang sagt Paulus von sich, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Das Evangelium zu verkündigen ist mir anvertraut worden vom seligen Gott, der glückselige Gott steht da. Gott ist der glückselige Gott. Der in sich vollkommen glückliche Gott, ihm fehlt nichts. Wir können sein Glück nicht vergrößern, wir können sein Glück nicht verringern, wir können nicht ärmer machen, wir können nicht reicher machen. Er braucht uns nicht, wir haben ihn nicht angestoßen, dass er irgendetwas getan hat, wir haben ihm nichts zuvor gegeben, dass er uns vergelten müsste. Er ist der glückselige Gott. Und Paulus kann nicht verstehen, wie er einen solchen wie ihn berufen konnte. Gott brauchte den Paulus von Tarsus wahrlich nicht zu seinem Glück. Und ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu gemacht hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Ja, so wurde er durch die Leiden klein. Und das machte ihn zum tüchtigen Diener aller. Sein Name heißt ja schon der ganz Kleine. Paulus ist ja eine Verkleinerungsform von Parvus. Parvus klein, Parvulus ganz klein. Und das ein bisschen zusammengezogen, ein bisschen zusammengestutzt, das ergibt Paulus. Das war, so nennt man ihn, den Kleinen. Komm, Kleiner. Nun, wir haben gesehen, wie Petrus, der von Natur einen gewissen Ehrgeiz hatte. Und dann bei Paulus ist das noch deutlicher. Paulus hatte den Ehrgeiz, alle anderen zu überflügeln. Im Galaterbrief, im Kapitel 1, dort steht das. Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Versammlungen Gottes über die Maßen verfolgt und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht. Er hat sich gemessen an den anderen. Und er merkte, ich bin noch eifriger als die anderen. Und darum musste Gott ihn durch solche Leiden führen. Denn ehrgeizige Menschen, die stehen immer in Gefahr, dass sie, wenn sie dann zum Glauben gekommen sind, dass sie im Volk Gottes dann mit der Bibel, mit dem Wort Gottes und mit dem Volk Gottes und unter in diesem neuen Arbeitsfeld wiederum die Ersten sein wollen. Wiederum andere überflügeln wollen. Tozer schreibt einmal Folgendes: Ein wahrer Leiter ist aller Wahrscheinlichkeit nach einer, der nicht danach strebt zu führen, sondern durch inneren Drang des Heiligen Geistes in diese Stellung gedrängt wurde. Solche Leute waren Mose, David und die Propheten des Alten Testaments. Meiner Meinung nach müsste es als eine ziemlich zuverlässige Faustregel gelten, dass derjenige, der den Drang hat zu leiten, als Leiter schon disqualifiziert ist. Es ist wie bei der Errettung. Nun, Paulus kam ja auf solche Weise unter solchen Umständen zum Glauben, dass ihm der Herr es nicht hätte deutlicher machen können, dass alles an Gottes erwählender Gnade lag. Paulus wollte sich ja gar nicht bekehren. Er war doch gar nicht unterwegs, um sich zu bekehren. Und mitten in seinem Lauf tritt ihm der Herr so in den Weg, dass er ganz einfach aufprallt und zu Boden fällt. Das hat Wilhelm Busch einmal so umschrieben, was sein Leben betrifft. Er sei einmal auf Jesus gestoßen, wie man mit einem Auto in die Mauer fährt. Das will man ja auch nicht. Und dann dieser heftige Aufprall. Und das war der erste Schritt der Demütigungen, die Paulus lehrten, wer er wirklich ist. Und dort nahm ihm Gott allen Ehrgeiz und auch allen Wahn, jemand zu sein. Etwas zu sein. Sich irgendetwas auf sich einzubilden. Und so kann er sagen, 1. Korinther 15, Vers 10, dort, wo er beschreibt, wie er zum Apostel berufen wurde, unzeitige Geburt, ich bin eine Missgeburt, wisst ihr, eine Missgeburt. Ich bin der Letzte der Apostel, ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden. Und dann sagt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Alles verdanke ich ihm. Alles, alles. Nun, Paulus wurde angekündigt bei seiner Bekehrung, er werde vieles für seinen Namen leiden müssen. Und diese Leiden, sie dauerten sein ganzes Leben an. Und so hielt Gott ihn auch durch Leiden bescheiden. Nachdem Gott ihm so überwältigende Offenbarungen gegeben hatte, wie sie kaum einer je, vielleicht gar keiner je gehabt hatte, sandte Gott einen Engel Satans, der ihn beständig stach, auf dass ich mich der Offenbarungen wegen nicht überhebe. Und so erhielt sich Gott seinen Knecht in ihrer Haltung und Gesinnung, die ihn zum tauglichen Führer gemacht hatte und erhalten. Ja, nun wäre noch eine Reihe, aber wir gehen nicht alle durch, von Beispielen auch von Missbrauch von Autorität durchzugehen. Schlagen wir einmal dazu auf, 1. Mose, Kapitel 10. Ja, da steht von Vers 9, von Vers 20 an. 1. Mose, Kapitel 9, von Vers 20 an. Und Noah fing an, ein Ackersmann zu werden und pflanzte einen Weinberg, und er trank von dem Wein und war trunken, und er entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen rücklings und bedeckten die Blöße ihres Vaters, und ihre Angesichter waren abgewandt und sie sahen die Blöße ihres Vaters nicht. Und als Noah erwachte von seinem Wein und erfuhr, was sein jüngster Sohn ihm getan hat, und er sprach: Verflucht sei Kanaan. Wir sehen hier jemanden, der eine Autoritätsperson, die über ihn gesetzt war, seinen Vater, ihn verachtete. Er sah etwas Schauwürdiges an seinem Vater, ja. Und er hat das zum Anlass genommen, das auch anderen zu verbreiten. Er verachtete Noah und redete davon und darüber mit seinen Brüdern. Und damit zeigte er, dass er eigentlich den, der seinen Vater über ihn gesetzt hatte, verachtete. Und oft geschieht das immer wieder im Volk Gottes, dass ähnlich gesinnte Leute, sie warten nur darauf, irgendwo eine Blöße zu sehen, bei einem Führer, bei einem Knecht des Herrn, um das sofort auszudeuten. Das versuchten ja auch die Führer zur Zeit Jesu, bei ihm haben sie nichts gefunden, aber sie suchten immer um ihn herabzusetzen. Das suchten auch die Leute in Korinth, die Überapostel, die sich niemandem unterordnen wollten. Die suchten bei Paulus Fehler. Und wo sie keine fanden, haben sie welche konstruiert und ihn so bei den Korinthern schlecht gemacht. Watchman Nee hat ein Buch geschrieben, dem Titel Spiritual Authority. Ich glaube, es gibt sogar auf Deutsch. Ich habe nie eins gesehen. Geistliche Autorität würde das heißen. Und in diesem Buch steht Folgendes. Es geht im ganzen Buch um die Frage von Autorität und Unterordnung. Noah hätte nicht betrunken sein dürfen. Ham aber versäumte es, in ihm die Würde der Autorität zu erkennen. Der Vater ist im Heim die von Gott eingesetzte Autorität. Das Fleisch freut sich aber in der Autoritätsperson, einen Mangel zu sehen, um so alle Zurückhaltung abwerfen zu können. Als Ham das ungebührliche Benehmen seines Vaters sah, empfand er weder Scham noch Kummer, denn er versuchte nicht, den Fehltritt seines Vaters zuzudecken. Damit machte er offenbar, dass er einen rebellischen Geist hatte. Und das wird im Alten Testament und im Neuen Testament sehr deutlich gelehrt. Und so wollen wir 2. Mose 22, Vers 28 dazu lesen. 2. Mose 22, Vers 28. Die Richter sollst du nicht lästern und einem Fürsten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Also nicht schlecht über sie reden. Sie verleumden. Ist es Vers 27? 27 oder 28? Ja, manchmal gehen die Kapitel, die Verszählungen auch in den Mosebüchern um einen Vers auf oder ab. Je nach Bibelausgabe. Dann 1. Timotheus 5, Vers 19. Wider einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Da muss man sehr vorsichtig sein, wenn Klagen gegen Älteste vorgebracht werden. Wenn sie berechtigt sind, dann muss es ans Licht kommen. Aber es kann auch sein, dass genau das Gleiche am Werk ist wie bei Ham. Sucht Fehler, oder wie die Korinther, suchen bei Paulus etwas, wollen Paulus diskreditieren und damit seinen ganzen Dienst, seine Wirkung neutralisieren. Und dann heißt es in 1. Timotheus 5, Vers 20, die da Sündigen überführe vor allen, auf das auch die übrigen Furcht haben. Nun meistens bezieht man das auf die Ältesten, die da Sündigen, dass man sie überführen müsse vor allen. Es ist möglich, dass das gemeint sei, aber es ist so formuliert, dass auch gemeint sei, die da Sündigen, nämlich die Kläger, die Leute, die versuchen, die Ältesten schlecht zu machen, die da Dinge streuen über die Ältesten, da Leute suchen und sie gegen die Ältesten mobilisieren wollen, die da Sündigen überführen vor allem, auf das auch die übrigen Furcht haben. Auch aus der Seite ist es Sünde, die das Werk und das Haus Gottes angreifen. Dieser Ausdruck überführen vor allen, auf das auch die übrigen Furcht haben, ist dem 5. Mosebuch entnommen. Und das ist der Grund, warum ich eher dazu tendiere, dass Paulus hier von der Sünde der Verleumder spricht und nicht von der Sünde der Ältesten. Dass also hier jene Sünde meint, 5. Mose 19, Vers 20. 5. Mose 19, Vers 20. Ja, wir lesen von Vers 18 an, damit wir den Zusammenhang haben. Es geht hier nämlich um Verleumdung. Jemand verklagt einen anderen, verleumdet ihn als falscher Zeuge, 5. Mose 19, Vers 18, und die Richter sollen wohl nachforschen. Und siehe, ist der Zeuge ein falscher Zeuge, hat er Falsches wider seinem Bruder bezeugt. So sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte, und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen, und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und fortan nicht mehr eine solche Übeltat in deiner Mitte begehen. Also Paulus zitiert fast diesen Vers, scheint es mir. Das würde eher darauf hinweisen, dass er von der Sünde der Verleumder spricht, in 1. Timotheus 5. Also auch Auflehnung gegen von Gott eingesetzte Autorität, Sünde gegen Autorität wird deutlich verurteilt. Arno und Miriam, wir haben das schon gesehen, oder da ist ein Usia. An Usia lernen wir oder werden wir gewarnt, dass jemand, der wie Usia zum König geboren ist, das hat er sich ja nicht ausgesucht, das war seine göttliche Legitimation, er konnte sich nicht aussuchen, ein Nachfahre Davids zu sein, zum Haus Davids zu gehören. Legitimation König. Usia ist ein gottesfürchtiger König. Und dann heißt es von ihm 2. Chroniker 26, 16. 2. Chroniker 26, 16. Nachdem von viel Segen berichtet worden ist, den Gott durch Usia schenken konnte, da heißt es, 2. Chroniker 26, 16, und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er verderbt handelte. Was für ein Satz, was für eine Warnung. Die wenigsten von uns vertragen Erfolg. Und hier, er war sehr erfolgreich geworden, sehr stark geworden, hatte überall ringsum Sieg gehabt, da erhob sich sein Herz. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und er trat in den Tempel des Herrn, um auf dem Altar zu räuchern. Da maß er sich etwas an, das ihm nicht zustand. Und die Priester, sie wehren ihm, Vers 17, da kam Asaria, der Priester, hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn, wackere Männer, und sie widerstanden dem König Usia und sprachen zu ihm: Nicht dir, Usia, geziemt es, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind zum Räuchern. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt, und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor dem Herrn, vor Gott. Aber Usia wurde zornig, und er hatte in seiner Hand ein Räucherfass zum Räuchern, und als er über die Priester erzürnte, brach der Aussatz aus an seiner Stirn, angesichts der Priester im Hause des Herrn, neben dem Räucheraltar. Und manchmal passiert auch das in örtlichen Gemeinden, dass Vorsteher, Älteste oder ein Ältester in der Gemeinde mit einem Mal anfangen, Autorität zu missbrauchen, sich Dinge anzumaßen, die nicht ihre Sache sind. Dann, man muss sie zurechtweisen. Man darf das nicht hinnehmen. Die Gemeinde darf da nicht schweigen und sagen, der Herr ist Ältester, wir dürfen nichts sagen. Dann muss man natürlich den geistlichen, biblischen Weg suchen und dann die Sache im Vorstand sagen, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Also wenn ein Ältester anfängt zu bestimmen, wer wen heiraten dürfen, solche Dinge. Also anfangen, über Dinge zu verfügen zu wollen, die nur Sache des Gewissens des Einzelnen vor Gott ist, muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt Dinge, muss man Ältesten sagen, das darfst du nicht tun. Das darfst du nicht tun. Und dann zeigt sich an der Reaktion, wie das Herz jemandes ist. Und von Usias Herz hatten wir ja gelesen, es hatte sich erhoben. Er lässt sich das nicht gefallen, er wird zornig. Und das hat sich immer wieder wiederholt, solche Geschichten, dass dann Leiter, die erfolgreich waren oder Glaubenswerke, Missionswerke aufgebaut haben, sie wurden dann irgendwann einmal selbst herrlich. Und dann wurde zur unvergebbaren Sünde in dieser Gemeinschaft die Kritik am Leiter. Und das ist natürlich auch ein Missbrauch eines stolz gewordenen Herzens. Gut, jetzt haben wir uns mehr oder ganz diesen Vormittag mit dem Teil 1 unseres Themas befasst, geistliche Führung und Autorität, also Grundprinzipien, Grundwahrheiten, dann auch gesehen, wie Gott seine Führer beruft und erzieht. Und jetzt wollen wir am Nachmittag die 2 Stunden darauf verwenden, zu sehen, wie das jetzt für die örtliche Gemeinde aussieht, Älteste in der örtlichen Versammlung.